Herr Jesus, sei du nun in unserer Mitte. Du weißt, was ein jeder braucht, an Geist, Seele und Leib. Wir bitten dich, dass dies eine Stunde ist, wo wir zu deinen Füßen sitzen können und deine Stimme hören. Amen. Wir sind so dankbar. Ja, meine gute Frau, möchte ich sagen. Das will ich betonen. Bei uns, die Zulus in Afrika sagen, wenn der Mann gut ist, dann ist die Frau nicht gut. Und wenn der Prediger gut ist, dann sagen sie, die Frau ist nicht gut. Beide können nicht gut sein. Aber das ist scheinbar in diesem Fall so, dass alle beide gut sind. Wir danken den Herrn reichlich dafür. Möge der Herr mit Ihnen sein und dass Ihr Leben ein Zeugnis ist für den Herrn Jesus. Das Gesicht redet ja mehr als die Worte. Ein Engländer, der stand vor der Kirchentür in einer Hauptstadt in England und nötigte die Menschen, die auf der Straße auf und ab gingen, in die Kirche hinein mit einem sauren Gesicht. Da kam ein Mann und der sagt, Would you like to come in? Und er sagte ihm, nein, danke, ich habe schon genug Probleme. Noch mehr möchte ich nicht haben. Ihre Probleme möchte ich auch nicht mehr haben. In der Offenbarung heißt es, dass sein Name an unsere Stirn geschrieben sein wird. Und möge die Herrlichkeit des Herrn jetzt schon auf uns ruhen. Es gibt ja einen Gesang, der heißt, wir kennen sie an ihren Gesichten, scheinenden Gesichten. Das Volk Gottes ist ein frohes Volk. Wenn sie zu uns kommen, werden sie das sehr oft sehen, dass Menschen kommen mit langen Gesichten. Aber wenn sie durchgedrungen sind zum Kreuz, Vergebung der Sünden erlangt haben, dann scheinen die Gesichter. Es ist schlimm, wenn Christen ein saures Gesicht haben. Nun, heute Abend bin ich mir jetzt bewusst, dass es der letzte Abend ist. Nun möchte ich ein Wort Ihnen mitgeben und bei Ihnen lassen. In Erweckungszeiten geht es um den Herrn Jesus. Wenn der Heilige Geist in seine Kraft wirkt, geht es um den auferstandenen Herrn und den erhöhten Herrn. Und die Verbindung mit dem Herrn Jesus, das ist die Hauptsache. Das ist das christliche Leben. In dem Buch, das letzte Buch, das über die Erweckung geschrieben ist, Jesu Name heißt es, glaube ich, ist das auf den letzten Seiten über eine Hirtenpredigt. Und da können Sie etwas von dem nachlesen, worüber ich heute Abend reden werde. Aber nicht dasselbe, aber das Thema ist das gleiche. Die Überschrift ist des Hirtenstimme oder aus der Hirtenpredigt. Heute Abend möchte ich die Frage beantworten, die sehr oft gestellt wird. Wie erkenne ich die Stimme des Herrn? Wie erkenne ich die Stimme des Herrn? Der Herr Jesus sagt einfach ganz schlicht und einfach im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das Glaubensleben ist ein Leben mit dem Herrn Jesus. Man wandelt mit Gott und auf diesem Weg reden wir zum Herrn und er redet zu uns. Wie schrecklich muss das sein, wie ich mal erlebt habe, dass eine Frau sagte, Unser Eheleben ist ein schreckliches Leben. Monate vergehen und wir reden kein Wort zueinander und miteinander. Kann man sich nicht denken, wie solches möglich ist. Aber was für ein Leben ist das, wenn man mit dem Herrn Jesus wandelt und er redet nicht zu einem. Oder nur wir reden zu ihm. Und er redet nicht zu uns. Ganz gewiss redet er zu uns. Die Sache ist aber diese, dass wir keine Ohren haben zu hören, was er uns sagt. Sie wissen ja von dem Gottesmann Sadhu Sundar Singh. Als der in England war, hatte er eine Unterredung mit einem Professor. Dieser Professor fragte diesen bekehrten Hindu-Priester, Sundar, sagen Sie mir mal, warum sind Sie Christ geworden? Er sagt das ganz einfach, wegen dem Herrn Jesus, den ich gefunden habe. Da sagte der Professor, ja, gut, aber welche Lehren des christlichen Glaubens haben Sie veranlasst, den hinduistischen Glauben zugunsten des Christentums aufzugeben? Der Sundar sagte, es sind nicht Lehren, die mich dazu getrieben haben und überzeugt haben, dass das Christentum das Rechte ist, sondern der Herr Jesus. Ja, sagte der Professor, das verstehe ich gut. Aber lasst uns nun mal ganz praktisch sein. Denken Sie nicht, dass die Lehren des Christentums, des christlichen Glaubens, der christlichen Religion besser sind als die des Hinduismus. Ich verstehe, was Sie sagen, wenn Sie sagen, es ist der Herr Jesus. Aber nun wollen wir mal praktisch sein. Aber der liebe Mann verstand es nicht, was dieser bekehrte Hindu ihm sagen wollte. Das Glaubensleben, das christliche Leben ist nicht zusammengesetzt mit Regeln, Ordnungen, Gesetzen, sondern es ist eine Person, die in unser Leben gekommen hat, übernommen hat und nun uns führt und leitet. Nach dem himmlischen Willen. Und dann ganz schlicht und einfach sagt der Herr Jesus, ich bin der gute Hirte, ihr seid die Schafe. Und meine Schafe hören meine Stimme. Sehr gerne ändere ich das etwas und sage, wer sind die Schafe Jesu? Die seine Stimme hören. Ja, dann gibt's nicht viele, wenn man durch die christlichen Kreise geht. Denn immer wieder findet man dieses Problem, dass die Menschen sagen, wie erkenne ich Jesu Stimme? Wie unterscheide ich? Wie weiß ich, dass dieses nun nicht Jesu Stimme ist? Wie erkenne ich den Willen Gottes? Wir leben in einem Chaos. Wo nicht nur in der Politik es ein Chaos gibt, sondern auch in der christlichen Welt. Da gibt es so vielerlei, das uns trennt, was nur Streit, Zwietracht, Uneinigkeit hervorruft. Aber der Herr Jesus kann uns sicher hindurchführen, dass wir auch in der Wüste nicht irren. Und sei es dunkel, er kann uns mit seinen Augen leiten. Seine Stimme können wir hören. Und wenn wir nur Ohren hätten zu hören, dann würde uns viel erspart werden und viele, viele Sünden und Fehler und verkehrte Entscheidungen würden nicht gefällt werden. Hätten wir nur Ohren zu hören, was der Herr uns sagt. Darauf kommt es an. Das Wunderbare in Erweckungszeiten ist, dass Menschen die Stimme des Herrn hören. Gern würde ich jetzt stundenlang darüber reden, bis morgen früh. Aus Erlebnissen, wie jung und alt die Stimme des Herrn gehört und gefolgt haben. Ohne dem gibt es auch keine Erweckung. Der Herr Jesus ist der Weg zur Erweckung. Der Herr Jesus ist der Weg. Er selber ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Die Verbindung mit ihm ist der Vorgeschmack des Himmels. Und das ist das Wunderbarste. Dann können wir nicht mehr einsam sein und verlassen, wenn wir mit dem Herrn Jesus leben. Darüber könnte man vieles sagen. Vieles. Petrus, der war hungrig und während sie ihm die Mahlzeit bereiteten, hatte er die Vision. Und nachdem sagt der Herr zu ihm, sagt ihm eine Stimme, da sind Menschen draußen vor der Tür, die auf dich warten. Ganz schlicht und einfach, man staunt, wenn man die Bibel liest, wie einfach das ist, dass der Herr zu seinen geredet hat. Und Petrus stand auf, ging hin, lud die Menschen ein. Er wusste, warum sie gekommen waren. Der Herr hatte zu ihm und mit ihm geredet. Damit soll aber kein Unfug getrieben werden. Darum sagt die Bibel, prüfet alles. Und wenn wir nicht alles prüfen, sündigen wir. Prüfet alles. Man kann die Stimme des Herrn verwechseln mit der Stimme des Satans. Nun möchte ich einiges einfach aus meinem Leben erzählen und damit viele Fliegen in einem Schlag schlagen. Darum gebrauche ich dieses Beispiel, worüber ich reden werde. Ich war ja lange nicht verheiratet. Meine Brüder kriegen ihre Enkelkinder und ich die Kinder. Und bin schon grau auf dem Kopf. Ich habe nie gedacht, dass ich je heiraten würde. Aus besonderen Gründen. Nicht nur, dass die Bibel sagt, es ist besser, unverheiratet zu sein, als verheiratet. Und dass die Männer ihre Frauen nur gefallen wollen und nicht dem Herrn Jesus. Das kann tatsächlich so sein. Aber noch vieles andere hat mitgeredet. Bei uns in Südafrika gibt es eine christliche Organisation, die öffentlich erklärt, unsere Prediger sind am besten, wenn sie unverheiratet sind. Sobald sie verheiratet sind, dann sind sie nicht viel nütze. Warum? Wieso? Warum soll das geschehen? Der Herr Jesus hat doch im Anfang gesagt, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Aber dann sind da Sachen vorgefallen, dass der Herr gesagt hat, es ist besser, wenn er alleine ist. Natürlich ist die Frau auch ein Symbol des Herrn. Die zwei werden ein Fleisch sein und die zwei werden ein Geist sein, Jesus und uns und wir. Aber das lasse ich nun, dazu haben wir keine Zeit. Sehr oft erlebte ich das, dass wenn wir in den Bergen waren oder Tälern oder auf Missionsreisen oder auch in der Umgebung, dass plötzlich ein Mitarbeiter sagte, so, du, ich muss jetzt schnell nach Hause, meine Frau, das Essen ist bereit und das wird kalt und was wird meine Frau sagen? Dann ließ er die Seelen da und lief nach Hause, weil das ja sehr schlimm sein wird, wenn das Essen bereit ist und der Mann ist nicht zeitig dort. Dann geschah es, dass wir einige Zeit weg waren und dass sie sagten, so, ja, wir wissen nicht mehr, wie es zu Hause geht. Wir müssen jetzt wohl mal nach Haus. Und ich dachte, wie kann das möglich sein, dass ein Mensch mit einem brennenden Herz, wenn Gott so wirkt, an Hause, zu Hause denkt? Kann man aber nicht hindern. Die Bibel öffnet die Tür weit und der Gideon sagt, wer nach Hause will, kann nach Haus. Gott zwingt keinen. Aber solche Sachen brachten mich zu dem Punkt, wo ich sagte, nein, wenn das Heiraten so ist, dann will ich nicht heiraten. Sagte aber nicht, dass ich nicht heiraten werde, sondern es Gottes Wille soll geschehen. Und dann späterhin geschah es doch. Heute bin ich verheiratet. Warum? Wieso? Wie kam das dazu? Wie habe ich die Stimme des Herrn erkannt? Ich glaube, ich habe nicht geheiratet, weil ich heiraten wollte. Ich habe geheiratet aus der festen Überzeugung, dass es Gottes Wille ist. Darum habe ich es gemacht. Wie habe ich die Stimme gehört? Wie hat Gott geredet? Sehr oft fragen die Menschen, du redest über des Herrn Stimme, wie hört man die? Wir hören aus der Erweckung, dass die Menschen Gottes Stimme hörten. Wie hörten die? Eine hörbare Stimme? Oder wie? Gott kann auf verschiedene Art und Weisen reden. Darum habe ich nun dieses für heute Abend erwählt und meinte, vielleicht wird das ausführlich, wenn auch nicht ganz vollkommen, aber viele verschiedene Punkte anrühren. Gott kann durch Umstände reden. Gott kann durch sein Wort reden. Gott kann auf verschiedene Art und Weisen reden. Das geschah so. Bei uns auf Sisavantu half unser irdischer Vater uns immer mit dem Bauen. Wir sind 5 Brüder. Alle sind ganz aktiv, sozusagen vollzeitig dabei und ihre Farmerei und Geschäft ist Nebensache. Trotzdem sie nicht von Beruf Prediger sind, sondern Farmer, aber wenn der Herr Jesus in das Leben hineinkommt, beendet sich alles. Dann wird die Hauptsache zur Nebensache. Das Erste, das Letzte und das Letzte, das Erste. Und die Eltern waren auch mit dabei, feste dabei. Und der Vater, der half uns sehr mit dem Bauen auf der Missionsstation. Und eines Tages kam er an, ich hatte mein Haus, war erledigt und sagte, du Papa, ich möchte hier ein Zimmer anbauen. Ein schönes, warmes Zimmer, wo man Sonnenschein hat von morgens bis abends. Und wenn ich nachts zurückkomme, 11, 12, dann ist das Haus schön warm von der Tagessonne. Da sagte, nein, Junge, das tue ich nicht. Das tue ich nur, wenn du geheiratet hast. Ich ehrte meine Eltern, ich glaube auch, dass wir sie ehren sollen und nicht bekehren sollen. Manche Kinder machen den Fehler und verwechseln das und meinen, Gott hat gesagt, du sollst deine Eltern bekehren und belehren. Einige Europäer, die mögen das nicht. Manche Jugendliche kommen zu mir und sagen, erwartest du, wenn unsere Eltern das bekehrt machen, dass wir einfach stille schweigen? Ja, leider ist es so, wenn die Jugend so fortgeschritten ist. Und meinen, sie wissen alles und die Eltern nichts. Aber wenn man älter wird, dann versteht man, dass die Eltern doch etwas wissen. Es gibt aber eine Jahreszeit, wo man meint, die Eltern wissen nichts. Und ich redete aber ernst, ganz ernstlich zu meinem Vater und sagte, Papa, mit solchem macht man keinen Spaß. Da sagte ich, mach keinen Witz. Ich baue das nicht, vor dem du geheiratet hast. Ich sagte, Papa, ich kann dich nicht verstehen. Und ich möchte nicht, dass du mit solchem zu mir kommst und solches sagst. Dann schwieg er. Ich schwieg auch. Nach einigen Tagen waren wir versammelt mit einigen schwarzen Mitarbeitern. Und ein leiblicher Bruder war auch zugegen und waren plötzlich still. Und da sagte, wisst ihr, was für eine Frau der Elo nötig hat? Und dann beschrieb er die Frau, wie die Frau sein sollte, die ich brauche. Wären wir alleine gewesen, hätte ich ihm die Leviten vorgelesen und den Kopf gewaschen. Aber das konnte ich ja nicht, nun waren auch viele Mitarbeiter dabei. Aber dann war ich ganz ruhig und still dabei und fragte ganz ruhig, sag mal, wie kommst du darauf, um solches zu sagen? Und nachdem sagte ich ihm wieder, du, sag mir mal, wie kommst du dazu? Ja, sagte ich, weiß nicht. Aber ich fühlte, ich sollte das sagen. Sehen Sie, ich sagte, Gott kann auch durch Umstände reden zu uns. Es gibt ja auch so etwas wie der Prophet Biliam. Da konnte der Esel das sehen, aber der Prophet nicht. Und da wurde der Prophet verletzt. Und trotzdem sah er das nicht, bis schließlich der Esel redete. Da gingen ihm die Augen auf. So kann Gott denn auch, wenn wir schwerhörig sind, Umstände gebrauchen, um uns die Augen zu öffnen. Und eines Tages, als ich auf den Knien die Bibel las, da las ich ein Wort im Alten Testament. Ich will deine Nachkommen segnen und meinen Geist über deine Nachkommen ausgießen. Fast war ich verärgert über das Wort. Ich bin jetzt fast alt geworden und da redet man von meinen Nachkommen. Ich hätte ja das auch vergeistlichen können und sagen, das sind meine geistlichen Kinder. Aber ich fühlte, das sind meine leiblichen Nachkommen. Ich sagte, Herr, rede doch nicht von meinen Kindern. Wenn ich schon so alt bin, daran denke ich nicht. Aber dieses Wort, das verließ mich nicht. Nach einiger Zeit, eines Nachts, als ich allein im Haus war, hörte ich plötzlich aus dem Schlaf, als ich erwachte, eine hörbare Stimme. Es ist Kay, das Name eines englischen Mädchens, die in der Gemeinde war, wo ich lange gepredigt habe. An dieses Mädchen habe ich nie gedacht. Und eine hörbare Stimme, es ist Kay. Es war dunkel, gleich das Licht an, keine Person im Zimmer. Sagt, na nu, das ist ja etwas. Ist der Teufel leibhaftig mit mir hier im Zimmer? Ich schaute unter das Bett. Kein Mensch unter dem Bett. Stand auf, ging ins Badezimmer hinein. Kein Mensch im Badezimmer. Kein Mensch im Schrank. Hat sich keiner versteckt. In die Stube hinein, Küche, überall durchs ganze Haus gegangen. Da war doch jemand hier im Zimmer. Ich kann mich nicht so täuschen. Wer war das? Nun, der Kampf. War das Gott oder war das der Teufel? Ich weiß ja, was manche Frau in eines Predigers Leben schon angerichtet hat. Heiraten ist keine kleine Sache. Bei uns sagen es kein Pferdekauf. Ein Pferd kann man kaufen und verkaufen, aber eine Frau nicht. Ja, nun was? Und wenn es schief geht? Ja, da dieser Kampf, ich konnte nicht wieder schlafen, habe mich angezogen, aufgestanden, frisch ans Werk, um diese Gedanken zu vergessen. Wochenlang, monatelang, wer war dieses, der zu mir geredet hat? Wenn das der Teufel war, ist es das Ende meines geistlichen Lebens. Und wer weiß was? Vielleicht ist alles dahin. Wenn es aber Gott ist, dann muss ich auch gehorsam sein. Ungehorsam ist die Zaubereisende. Und es kommt darauf an, was Gottes Wille ist und was er uns gebietet. Wir müssen gehorsam sein. Wir sind seine Sklaven. Nichts anderes. Das kommt nicht auf Begabung an, dieses oder jenes, sondern Gehorsam. Darauf kommt es an. Wenn wir nur die Zeit hätten, könnten wir lange darüber reden. und manche Beispiele dazu gebrauchen. Wie Gott kleine Kinder, junge Mädchen gebraucht. Die Bibel sagt dieses nur nebenbei. Vielleicht ein bisschen Hausarbeit. Ich werde Ihnen nicht sagen, wo es geschrieben steht. Gott wird eine große Schar Evangelistinnen senden. Natürlich, wer die Lutherbibel hat, wird schwer sein. Die Lutherbibel sagt nur Evangelisten. Es sind keine Evangelisten, es sind Evangelistinnen. Gott kann wirken, wie er will. Er kann sogar ein Mädchen gebrauchen. Und er kann auch durch Frauen reden. So groß ist er. Das kann der liebe Gott. Wer sind wir, um ihn vorzuschreiben? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Und die Bibel sagt, es wird eine große Schar Evangelistinnen sein. Können wir auch in der letzten Zeit warten? Denn Gottes Wort erfüllt sich, ganz gewiss. Um es leichter zu machen, ist es in den Psalmen. Aber ich werde Ihnen nicht sagen, was für ein Psalm das ist. Gehen Sie zu Ihrem Pfarrer, der Hebräisch kann, und Ihnen sagen kann, wenn Sie keine biblische Konkordanz haben. Ja, nun her, wer war dieses? Und das war solch ein Kampf in mir. War dies die Stimme des Hirten oder nicht? Bis nach einigen Monaten. Oh, der Wille Gottes ist nicht leicht. Der Wille Gottes ist keine Kleinigkeit. Nur wer den Willen Gottes kennt, der weiß, worüber man redet, wenn man vom Willen Gottes redet. Gottes Wege sind nicht unsere Wege und unsere Gedanken nicht seine. Es sei denn, dass wir uns verleuchten können und in den Tod gehen, können wir nicht seine Nachfolger und seine Jünger sein. Nach einigen Monaten, da sagte ich, Herr, ich kann doch nicht so lange aufs Ungewisse und ins Ungewisse hineingehen und so leben. Wenn dies vom Teufel ist, hinweg damit bis zur tiefsten Hölle. Wenn es aber du bist, der gute Hirte, dann will ich mich beugen und dir nachfolgen. Ja, was sollte ich nun tun? Wie kann man das prüfen? Wie weiß ich das? Ich betete ernstlich um Klarheit und dachte an den Mann Gottes Gideon. Der Engel Gottes erschien ihm und sagt, du gesegneter Gottesheld. Er war aber nicht damit zufrieden, dass ein Engel vom Himmel herabkam und ihm die Botschaft gab. Man staunt über einige Gottesmänner, auch im alten Bund. Wie Paulus sagte, und wenn ein Engel vom Himmel kommt, es kann auch ein Satansengel sein. Und prüfte das. Wie tat er das? Er bat um ein Zeichen. Es ist gefährlich, um Gott zu versuchen, das ist eine Sünde und das sollen wir nicht. Aber Gott freut sich, wenn seine Kinder ernstlich nach seinem Willen suchen und fragen. Und ich sagte, Herr Jesus, ich will dich nicht versuchen. Ich bitte dich aber um ein Zeichen. Zeige mir, dass es ganz klipp und klar ist, dass ich nicht wieder zweifeln brauche, wessen Stimme dies war. Du sagst, deine Schafe kennen deine Stimme und hören sie. Wenn der Fremdling kommt, laufen sie davon. Nun, Herr, schenke mir, dass ich diese Stimme klar erkenne. Was tat ich? Ich bat um ein Zeichen. Welch ein Zeichen? Ich suchte mich einen aus unter den Mitarbeitern, durch den der Herr schon oft in der Vergangenheit geredet hat. Durch Träume, durch Visionen, die haarscharf eingetroffen sind. Glauben Sie nicht, dass wir von Visionen und Träumen umhergetrieben werden. Denken Sie das nicht. Da werden Sachen sorgfältig durchgeprüft. Aber trotzdem kann Gott dadurch reden. Ich suchte aber eine Person aus, die sich über den letzten fast 10 Jahren sich bewirkt hatte, als ein treuer Zeuge Jesu. Die Bibel sagt ja auch, dass einige nicht Älteste oder Bischöfe seien, die noch jung im Glauben sind. Die können ja versucht werden und fallen und dann ist der Schaden groß. Auch so im Geistlichen sollen wir nicht auf jede Stimme Acht geben. Und wenn ein Mensch zu Ihnen kommt und sagt, der Herr hat mir gesagt, so und so, dann sagen Sie Dankeschön, dass Sie mir das gesagt haben, ich werde auch darüber beten. Und Sie müssen das Zeugnis des Heiligen Geistes in Ihrem Herzen haben. Sie können nicht damit vor Gott bestehen, dass ein Mensch zu Ihnen gesagt hat. Und bei den Zulus geht das so, wenn ein Mensch kommt und sagt, der Herr sagt dir oder hat offenbart, dann schauen Sie erst mal an, wer der Mensch ist. Und wenn das Leben nicht stimmt, dann sagen Sie Dankeschön. Und vergeuden Ihre Zeit nicht mit solchem Unsinn. Schauen Sie den Mann erst an, der zu Ihnen kommt. Wie sieht sein Leben aus? Wenn das Leben nicht rein ist, dann wird alles durchseucht von dem Sauerteig. Und auch wenn er einige Gaben hat, die werden auch durchdrungen vom Sauerteig. Sogar das Predigen. Wenn das Herz nicht gereinigt und geheiligt ist, ist manches nicht recht. Ich rühre nur einige Punkte an. Ausführlich können wir nicht darüber reden. Ja, nun, sagte ich, Herr, diese Person hat sich bewirrt in den letzten Jahren. Dafür sage ich nicht, und darum sage ich nicht, dass diese nun Gott ist. Aber wenn die Person etwas sagt, dann irre ich das und horche hin und prüfe das und bete darüber und warte auf das Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Herr, was sagst du dazu? Und es war eine junge Person. Und als ich das gesagt habe, sagte ich, Herr, ich bitte dich, heute Nacht rede durch diese junge Person auf solche Art und Weise, dass ich klar weiß, ob die Stimme von dir war oder vom Teufel. Und als ich das gesagt habe, da sagte ich, ach, ich dumme Junge, was mache ich auch? Nun wird diese junge Person ja wissen, was da vor sich geht. Und dass ich vielleicht Heiratsgedanken habe. Da sage ich aber, Herr Jesus, du kannst auch durch die Blume reden, dass die Person nichts davon versteht. Das kann der Herr Jesus auch. Bitte tu das, Herr. Und als ich fertig gebetet habe, da kommt diese Person auf mich zu und sagt, du, heute fahre ich weg nach einem anderen Ort. Oh, sage ich, das fällt wohl nun durch. Das geht nicht so, wie ich es gedacht habe. Wann kommst du dann wieder zurück? Ja, ich komme bald wieder, morgen komme ich schon wieder zurück. Ich sage, gut, auf Wiedersehen, hast du deine Feder bei dir? Und Schreibbogen, ja, das machen wir so. Wenn der Herr einem etwas zeigt, schreibt das nieder. Das kommt in die Kartei und das bewahren wir auf und wir wollen sehen, ob das in Erfüllung geht oder nicht. Jeremia sagt, wenn es nicht in Erfüllung geht, ist es nicht von Gott. Gott macht keinen Fehler. Das ist ein Prüfstein. Das ist nicht jeder Prüfstein, aber ein. Den nächsten Tag kam die Person zurück. Ich konnte ihr ja nicht sagen, dass da etwas brannte auf meinem Herzen. Und was das war, dann sagte ich ganz gelassen, du, sag mir mal, hat der Herr dir irgendetwas gezeigt letzte Nacht? Hast du irgendetwas gesehen? Ja, so vieles. Oh ja. War da etwas über mich? Ja, das war da auch, aber das ist solch ein Quatsch, das kann ich nicht verstehen. Ich sage, ach, dann kannst du mir mal den Quatsch geben. Will ich mal sehen, ob ich da was drunter verstehe. Ich nahm das und verstand gleich, wo es hinzielte. Da war es, dass wir auf eine Schule waren und da kamen 3 Lehrerinnen und dieses junge Mädchen, die lehrte da auf einem Lehrerseminar und da sagte ich, ja, das zielt wohl gleich dahin. Nun werden wir ja hören, war das von Gott oder nicht? Und bei dieser Schule waren viele Studenten, waren auch Inspektoren, die alles sorgfältig durchprüften und nachgingen. Das musste alles buchstäblich recht vor sich gehen. Und als die ganze Schar versammelt war, das stand ich auch, ich bin doch kein Lehrer, aber nun musste ich zu diesen jungen Leuten reden. Da sagte ich, ihr jungen Leute, ich will euch eine Frage stellen. Nun sollt ihr mir dieses sagen und beantworten. Sagt mir mal, wie heißt meine Frau? Da sagten diese jungen Studenten, du, solch eine Frage kannst du uns nicht stellen. Du bist unverheiratet, du hast keine Frau. Und du willst von uns den Namen deiner Frau wissen. Sagen sie, wie kannst du uns solche, das ist doch blöd, wie kannst du uns solche Frage fragen? Ja, sagte ich, ich will euch eines vergewissern und deutlich sagen, dass die Stimme, die ich in der Nacht gehört habe, das war die Stimme des lebendigen Gottes, die zu mir geredet hat. Kein Mensch in dieser Welt wusste, dass ich in einer Nacht meines Lebens eine Stimme hörbar gehört habe. Nachdem ich mich verlobt hatte, sagte diese Person, oh, jetzt verstehe ich es. Darum konntest du uns die Frage stellen. Ja, da wusste ich. Aber ich dachte, Herr, vergib mir. Ich will kein ungläubiger Thomas sein. Aber ich muss ganz sicher sein und wissen, ob dieses deine Stimme ist. In den Tagen und Monaten war das Thema Gottes Wille in unserem Leben. Und durch die Botschaften habe ich mich selbst in die Enge getrieben. Tagelang und wochenlang haben wir darüber geredet. Den Willen Gottes in unserem Leben. Das Beispiel war Isaak, der Sohn Abrahams, der bereit war, Rebekka als seine Frau anzunehmen. Trotzdem, sein Geschmack, seine Gefühle keine Rolle spielten. Da wurde nicht nachgefragt. Und Abraham sandte seinen Mann und sagte, du, geh in die Fremde zu meinem Heimatland und hole meinen Sohn eine Frau. Und dieser Gottesmann, ich nenne ihn ein Gottesmann, der mit Gott wandelte, wie wunderbar. Abraham hatte nicht nur Kinder, die am Tische des Reiches Gottes sitzen. Und unsere Hoffnung ist, dass eins wir mit ihnen dort sitzen, sondern auch Knechte. Welch ein Lehrmeister war der Abraham, der seinen Knechten gebieten konnte, haltet die Gesetze Gottes. Seid Gott gehorsam. Dann hat er sich nicht den Rücken gekehrt und sie haben darüber gelacht, sondern sie waren gehorsam. Gott sagt von dem Abraham, ich kenne ihn. Ich weiß, dass er seine Nachkommen, ich weiß, dass er seine Knechte gebieten wird, meine Gebote zu halten und sie werden es tun. Welche Autorität hatte dieser Mann des Glaubens? Wir können nicht einmal unsere Kinder gebieten, das zu tun. Aber wie viele Knechte hatte der? Und die wandelten mit Gott, dass er seinem Mann das anvertrauen konnte, in die Fremde zu gehen, seinen Sohn eine Frau zu holen. Wie machte der Mann das? Der war dort und betete nun, Herr, wie erkenne ich, was für eine die Rechte ist für den Sohn meines Herrn? Und Sie wissen ja die Geschichte, wie der Mann gebetet hat und hat gesagt, das junge Mädchen, das kommt, Wasser zu schöpfen. Der ich frage, gib mir zu trinken, und sie sagt, auch deine Kamele. Dann weiß ich das als Zeichen. Das ist die vom Herrn, die der Gott meines Herrn bestimmt hat für den Sohn meines Herrn. Und er hat die Rechte gefunden. Ich betete nun und sagte, Herr, ich will dich nicht versuchen, aber ich bitte wiederum um einige Zeichen. Herr, bitte, ich möchte keinen begehrten Schritt nehmen. Dann ist mein Leben dahin. Die Sache ist zu ernst. Sie kann mir ein Segen sein und sie kann mir ein Fluch sein. Sag mir, Herr, lass mich erkennen, es geht nicht darum, was ich sage, was ich will, sondern nur um deinen Willen. Ich musste den folgenden Sonntag in Pietermaritzburg in Klerich den Gottesdienst halten. Sie war einige hunderte Kilometer davon entfernt. Ich sagte, Herr, Sonntag muss ich dort sein. Ich bitte dich, wenn es dein Wille ist, dass das Mädchen für mich bestimmt ist, schenke, dass sie dort beim Gottesdienst ist. Und nicht nur das, noch ein Prüfstein, Herr. Sie kommt von Newcastle, Pietermaritzburg liegt dort, Quatschitzabantu hier. Ein großer Umweg, sie muss stundenlang fahren. Nun, wenn sie dort ist, will ich es schwer machen für sie. Sie muss zurück nach Newcastle. Wir sind hier unten in Sisabantu. Dann werde ich sie fragen, könntest du nach Sisabantu kommen? Heute Abend noch. Das wird sehr spät. Das nimmt 2-3 Stunden Länge. Und dann muss sie wieder zurück. Morgen früh wieder bei der Arbeit. Und wenn ich sie frage, schaue ich sie genau an ins Gesicht. Und wenn sie eine Miene verzieht und sagt, ach, ich weiß nicht, es wird vielleicht schwer, Herr, solche Frau kann ich nicht in deinem Reich gebrauchen, der es zu viel wird. Eine Frau, die nicht bereit ist, auch das Letzte dran zu setzen für Jesus, auf keinen Fall. Können die Menschen ja kommen. Und wer begrüßt an der Tür? Eine Frau, die sie nicht mal willkommen heißt und die ein saures Gesicht hat. Die tut ja nur Schaden. Herr, solche Frau nicht für mich, für andere ja. Denn es geht nicht um mich, es geht um deine Sache. Als ich dorthin kam, auf den Weg, da war der Bruder, der mit mir hier ist, der Friedel, dem habe ich das anvertraut. Ich sagte, du, ich will dir mal was sagen. Dies ist, was geschehen ist. Heute gehe ich nun hin und ich will mal sehen, ob sie da ist. Wenn sie da ist, werde ich sie einladen zu kommen. Bete du auch darüber. Gut. Als wir dort ankamen, ja, da war sie dort. Ich sagte, du, fahr nicht gleich weg nach dem Gottesdienst. Ich möchte dir noch was sagen. Nach dem Gottesdienst war die Zeit nun angebrochen. Ich sagte, du, Kay, könntest du noch bei Sitzabantu vorkommen? Da ist etwas Kleines, Nichtiges. Wärst du bereit, davor zu kommen? Freudestrahlend, sagte sie. Ja, gerne. Ist das nicht zu viel Mühe? Nein, auf keinen Fall. Oh, sagte ich, das geht wohl dahin. Ja, dann nach Haus. Sagte, Herr, vergib mir, aber ich muss mich dieser Sache ganz, ganz sicher sein. Herr, noch ein paar Prüfungen. Herr, wenn sie kommt, dann werde ich ihr sagen, dass ich fühle, dass es dein Wille ist, dass sie die Frau für mich ist, dass wir uns verloben. Aber vordem sie darüber nachdenkt, muss sie sich einiges andere überlegen. Wenn sie meine Frau werden soll, dann gibt es keine andere Frau, die es so schwer haben wird wie sie. Sie wird es am schwersten haben von allen Frauen in dieser Welt. Ich gehe monatelang weg und sie ist allein zu Hause. Sie wird das Essen zubereiten, kochen, alles fertig. Ich bin in der Seelsorge und komme nicht zurück und lasse sie auch nicht wissen, wo ich bin. Ich bin beschäftigt mit der Sache des Herrn. Und hab ihr denn ein Bild gemalt und gesagt, bist du dazu bereit? durchs Feuer zu gehen. Durchs Wasser. Nicht für mich, für Jesus. Der nächste Punkt. Du kennst mich. Jahrelang sitzt du unter meiner Predigt. Du weißt, was ich nicht nur von anderen verlange, sondern von mir selbst. Ich bin hundertprozentig, so weit wie ich das weiß, durch die Gnade des Herrn auf dem Altar des Herrn. Nun sage mir, bist du bereit, und mit solch einem Mann, der hundertprozentig aufs Altar ist für den Herrn, zu heiraten? Und wenn wir heiraten, wie viel von dem, was ich dem Herrn gegeben habe, muss ich dir geben? Das war mir ein Rätsel, das konnte ich nicht ausarbeiten, konnte ich nicht verstehen. Ich sage, Herr, ist ja unmöglich. Ich kann nicht heiraten. Mein ganzes Leben gehört dir. Kann ich nun etwas von dem nehmen und dir, was dir gehört, und meiner Frau geben? Ich denke, es war C.T. Studd, der englische Cricketer, den der Herr rief. Und als er dem Herrn folgte, hatte er ein großes Erbe und sagte, hey, dir gehört alles, der nahm aber einige tausend für seine Braut. Da sagte die aber, du, gib mir nicht von dem, was dem Herrn gehört. Ja, soll ich nun von dem, was dem Herrn gehört, dieser Frau geben? Aber ich sage, das ist nun nicht mein Problem, das ist ihr Problem. Ich sage, nun sag mir, wie viel muss ich von dem nehmen und dir geben? Und noch eins, bei mir ist Jesus und sein Reich an erster Stelle, erst Gott. Dann sein Werk und dann kommst du als Dritte dran. Bist du dazu bereit? Nicht nur die Reichen müssen durch ein Nadelöhr. Ist auch gut, wenn wir in die Heirat hineingehen. So. Und das rate ich jeden an. Manche Männer haben es sehr schwer, die haben nicht so angefangen und nachher können sie die ganze Lage nicht mehr verändern. Und wenn das junge Mädchen auf ein brennendes Herz hat, dann sage ich ihr, du, sag dem gründlich, wo du stehst, dass er weiß von vornherein. Und wenn er nicht dazu bereit ist, lass ihn fahren. Wir müssen alles im Lichte der Ewigkeit sehen. Und Gottes Wille an erster Stelle. Sag so, nun kannst du hingehen, darüber beten und dann kannst du mir sagen, was du darüber denkst. Das hat sie dann auch gemacht. Als sie zurückkam, da sagt sie mir, weißt du, dass vordem du sprachst, war ich an einem Ort und dann hat Gott mich mit dieser Frage konfrontiert. Bist du bereit, alles aufzugeben, alles dran zu setzen, alles zu entsagen? Hab und gut, dein eigen Leben, eigene Pläne, eigene Wünsche, alles und nur für mich da zu sein? Das war ein Kampf, hat an Heiraten nicht gedacht, sondern als Opfer auf den Altar. Sagt, dann kam dieses. Ich habe darüber gebetet, dieses fühle ich. Sage, ja, gut. Sie sagt, wenn das Gottes Wille ist für mich, bin ich bereit, das Kreuz auf mich zu nehmen, den Willen Gottes auszuführen. Sag, bist du bereit, an dritter Stelle zu sein und Gott an erster Stelle und sein Reich, dass es darum geht? Ja. Wie mit dem, dass ich hundertprozentig aufs Altar bin, auf dem Altar, wie viel Prozent muss ich davon nehmen und dir geben? Da sagt sie, kein Prozent. Wenn du 1% von dem nimmst, dann bin ich dir nicht zum Segen und keine Gehilfin, sondern ein Fluch. Dann heirate ich dich nicht. Wenn ich mich mit dir verloben soll, dann sollst du nicht 100% für den Herrn sein, sondern 200%. Ja, daran hatte ich nicht gedacht. Ich sagte, oh, ich verstehe. So führte Gott es. durch verschiedene Art und Weisen. Damit will ich nur schildern, wie es gehen kann. Wir müssen uns dessen aber ganz klar sein. Kurz darauf waren wir verlobt und dann verheiratet. Nachdem wir vor dem Altar gestanden haben, nahm ich ihre Hand, und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Hand eines Mädchens gehalten habe. Und auch der Kay. Das war das erste Mal, dass ich sie geküsst habe. Wir machen das so bei uns in Afrika, dass wenn wir vor dem Altar stehen, dass das Mädchen in reinem weißen Gewand steht, das fleckenlos ist. Aber Heuchelei ist, wenn sie nicht fleckenlos ist und nicht unbetastet ist. Da wird auch ein Schleier gebraucht. Und der redet nur von Reinheit und dass das Mädel eine Jungfrau ist. Rein, nicht zweiter Hand, nicht beschmutzt, sondern fleckenlos. Und der Junge das Gleiche. Es ist ungerecht, wenn ein junger Mann das von einem Mädchen erwartet und er selber lebt nicht solch ein Leben. Es gibt natürlich verschiedene Stufen. Einige sagten mir schon in Europa, du, wo kommst du her? Meinst du, wir verstehen dich nicht? Meinst du, dass ehrlichen Umgang vor der Heirat verkehrt ist? Mein afrikanischer Verstand versteht das nicht. Ich fragte eine junge Braut, die mir freudestrahlend sagte, ich heirate bald. Und mein Fehler ist, dass ich nicht auf Kleidung achte. Und da dachte ich so, jetzt will ich mich mal ganz vornehm benehmen und auch mal dieses Mädchen Sprache reden. Und sagte, ja, sag mir denn mal, was für ein Hochzeitskleid wirst du anziehen? Traue Menschen und weiß nicht, was für ein Kleid sie anhatten. Und ich sag, ist das wohl ein Kleid, das weiß ist mit schwarzen Flecken? Nein, wie kannst du denn sowas sagen? Sag, bist du rein? Zieh bitte kein weißes Kleid an, wenn du beschmutzt bist. Es sei denn, dass du dich bekehrst, gereinigt wirst, geheiligt, dann kannst du wieder ohne Scham, unbeschämt vor dem Altar stehen. Aber unbereinigt ganz gewiss nicht. Das ist Betrug und Heuchelei und auf solch eine Ehe können wir den Segen Gottes nicht erwarten. Es sei denn, dass sie in Sack und Asche Buße tun und Vergebung gelangen und neu anfangen. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie folgen mir. Sie kennen meine Stimme und ich kenne sie. Es ist von größter Bedeutung, dass sie die Stimme ihres Herrn kennen. Und dass sie dieser Stimme folgen. Nur der Herr Jesus kann sie sicher in die Zukunft hineinführen. Sie müssen Entscheidungen fällen, wichtige Entscheidungen. Nicht nur die Zukunft, ihre irdische Zukunft ist, liegt vor ihnen, sondern eine lange Ewigkeit. Und dann können wir das nicht wagen und beköstigen, dass wir einen Fehltritt machen. Sondern der Herr Jesus muss vor uns gehen, nicht der Mensch, Jesus. Nicht Menschen. Meinung, sondern die Meinung Gottes, der Wille Gottes. Und wir müssen vom Geiste Gottes geleitet werden. Und das sind die Kinder Gottes, sagt Römer 8. Die vom Geiste Gottes geleitet werden. Gleichzeitig hoffe ich, dass es Ihnen klar geworden ist, dass wir nicht damit herumspielen, sondern das ernstlich prüfen, ob das wirklich auch so ist. Aber wenn wir das erkannt haben, müssen wir hindurch. Es wird uns nicht gereuen. Es lohnt sich, gehorsam zu sein. Wir können nicht in die Zukunft hineinschauen, aber der Herr Jesus kann. Wir können nicht selbst Entscheidungen fällen und wählen dies oder das. Es geht um Gottes Willen, sei es Frau, sei es Beruf, sei es auch was. Jesus an erster Stelle. Er führt uns auf rechte Straße. Nur er kann uns sicher führen, hinein in die Zukunft. Und eine Erweckung hört auf, wenn die Christen nicht mehr mit dem Herrn verbunden sind und der Herr nicht der Leitsmann ist und der Führer. Der Herr Jesus ist unser Führer. Und wenn er nicht mehr der Führer ist, dann haben wir eine tote Organisation und kein lebendiger Organismus. Und so auch in ihrem geistlichen Leben. Möge Gott schenken, dass Jesus auch ihr Führer sei. Lasst uns beten. Herr Jesus, du hast uns gesagt und aufs Neue gezeigt, dass es nur darauf ankommt, nicht was unsere Verwandten sagen, nicht was unsere Mitmenschen sagen, sondern was du sagst. Und möge dein Wille geschehen in unserem Leben, so wie im Himmel. Amen.